Gott kam auf diese Erde in Menschgestalt. Weihnachten ist Märchenzeit. So hieß es in Golzen mal im Kindergarten, als unsere Kinder dort hingingen. Da wurde in der Vorweihnachtszeit jeden Tag ein anderes Märchen erzählt. Mal war es Rapunzel, dann Schneewittchen und die sieben Zwerge und dann Aschenputtel und so weiter. Im Fernsehen läuft über Weihnachten ein Märchenfilm nach dem anderen. Man lässt sich mitnehmen in eine unreale Welt mit einem Happy End und ist für ein paar Stunden verzaubert in dieser anderen Welt. Da stellt sich die Frage, ist nun die Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt schon gehört haben, von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe, dann auch nur ein schönes Märchen? Manche Weihnachtsgeschichten drumherum machen schon einen fabelhaften Eindruck von Weihnachten. Unsere romantischen Fantasien können den Glanz von Weihnachten einen märchenhaften Charakter geben. Aber wir müssen uns vorstellen, dort in dem Stall von Bethlehem, da war es dreckig und es stank. In dieser Geburtsnacht kamen die Hirten, jedoch wohl erst einige Tage oder vielleicht sogar Monate später erst die Weisen, denn da heißt es dann, sie kamen in ein Haus, die waren dann schon nicht mehr in dem Stall wahrscheinlich. Ja. Auf den Feldern haben wir gesehen, auf dem Feld begegnete den Hirten der Engel und die himmlischen Chöre, aber im Stall war es dunkel. Da wird nicht von Engeln geredet. Aber nun stellt sich die Frage, was soll nun der Prunk mit dem wir Weihnachten feiern? Jawohl, Weihnachten hat eine große Bedeutung für uns. Dennoch, es ist zu Recht ein Fest des Jubels und der Freude. Ja, darum soll es heute gehen. Was ist nun dran an Weihnachten? Jeder in Deutschland feiert Weihnachten, aber nur wenige kennen den wahren Grund des Festes. Als unsere Kinder noch im Golzen Kindergarten waren, da konnte ich dann dort die Weihnachtsgeschichte auch ein paar Mal erzählen. Erstaunlicherweise konnte damals von den 5- bis 6-jährigen Kindern, Vorschulkindern, außer unseren Kindern höchstens 1 oder 2 Kinder die Weihnachtsgeschichte. Und dennoch feiert jedes Kind in Deutschland Weihnachten. Was für eine unglaubliche Bildungslücke in unserem Land. Das besonders Herausragende ist, dass unsere ganze westliche Zeitrechnung ab dem Geburtsjahr Jesu gezählt wird. Nun haben wir also das Jahr 2023 nach Christus. Möglicherweise unterliegt da ein Rechenfehler, aber egal, unsere Zeitrechnung geht auf jeden Fall auf diese Zeit, auf dieses Ereignis zurück. Und dass heute diese Zeit danach bestimmt wird, in fast allen Ländern dieser Welt, selbst früher oder in einst kommunistischen Ländern oder auch heute in vielen muslimischen Ländern, wird trotzdem danach gerechnet. Nur Israel hat jetzt das Jahr 5784. Die rechnen nach der Geburt oder nach Adam und Eva, nach den ersten Menschen. Aber die ganze Welt ist eigentlich danach ausgerichtet. Dieses Ereignis können wir nicht leugnen, das hat die Weltgeschichte bis heute beeinflusst. Merkwürdig, dass wir auf der einen Seite Weihnachten gefeiert wird, aber viele gar nicht den Grund der Feier wissen. Aber desto mehr lobe ich jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ja, ihr wollt wissen, was Weihnachten ist. Ihr habt das Anliegen, Weihnachten braucht es die, braucht es das Geburtstagskind. Jesus Christus. Die Geburt Jesu, so möchte ich den ersten Punkt sagen, möchte ich mal herleiten, ist historisch belegt. Die Bibel selbst beschreibt einen Stammbaum der Vorfahren Jesu. Ich denke, jeder hier im Raum kennt seine Eltern, seine Großeltern, Urgroßeltern. Ich weiß nicht, wie weit ihr das zurück euren Stammbaum kennt. Aber von Jesus gibt es in der Bibel zwei Stammbäume. Und zwar einmal über den Pflegevater, den Stiefvater Josef. Ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, davon die Rede. Es wird da ausdrücklich gesagt, dass Jesus nicht gezeugt wurde, sondern von nur Jesus sein Adoptivvater war sozusagen. Josef, Entschuldigung, ihr passt auf, gut, wunderbar. Der Stammbaum in Matthäus geht auf Abraham, dem Stammvater der Juden, zurück. Und dann gibt es noch einen weiteren Stammbaum, nämlich im Lukas-Evangelium Kapitel 3. Der geht über die Mutter Maria. Dieser Stammbaum geht bis auf Adam und Eva zurück. Bis auf Adam zurück. Und der war ein Sohn Gottes, heißt es in Lukas 3, Vers 38. Gibt es in irgendeinem Märchen so einen Stammbaum? Nein, das ist meistens uninteressant. Aber die Geschichte von Jesus gibt es hier einen exakten Stammbaum. Außerdem gibt es konkrete Orte, die sogar noch heute existieren. Aus Nazareth, dann Bethlehem und dann Jerusalem, alles in Israel. Die Weihnachtsgeschichte, müssen wir sehen, wurde als erstes in den Orten erzählt, wo sie stattfand. Das bedeutet, dass die Zuhörer damals, die konnten den Wahrheitsgehalt damals vor Ort überprüfen. Und wir haben es ja gesehen, die Hirten auf dem Feld bekamen die Nachricht, geht hin, und sie überprüften es. Und sie gingen dann zum Stall, ob es so ist, wie die Engel ihnen sagten. In der Enzyklopädie Britannia oder Britannica 2002, da heißt es in Bezug auf das Zeugnis von zum Beispiel Josephus Flavius, also auch außerbiblischen Geschichtsschreibern unter den frühen Historikern, ja, da wird zusammengefasst, diese unabhängigen Berichte beweisen, dass in alter Zeit nicht einmal die Gegner des Christentums die Geschichtlichkeit Jesu bezweifelten. Die erstmals und aus unzulänglichen Gründen Ende des 18., während des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Zweifel gezogen wurden. Also erst in der neuesten Zeit wurden diese Ereignisse in Zweifel gezogen. Ja. Aber früher war es eindeutig klar, Jesus Christus hat gelebt, und er ist eine historische Person. Übrigens, wenn wir an der Historizität von Jesus Christus zweifeln, dann gäbe es auch überhaupt keinen Grund, daran zu glauben, ob Nero oder ein Julius Caesar gelebt hat. Denn von diesen Personen gibt es viel weniger schriftliche Nachweise wie von Jesus Christus. Die Berichte sind auch, ja, die Evangelien auch schon aus dem ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Ja, kommen wir nun zu der Frage, warum ist nun die Geburt Jesu eine so unglaublich interessante Geschichte? Wir hatten schon gesehen, es kamen zur Geburt verschiedene Leute. Ja, die Hirten und dann das, mal so das ganz einfache Volk, jüdische Volk in der Umgebung von Bethlehem und dann Männer aus dem fernen Ausland. Interessanterweise waren die Schriftgelehrten und Priester und Theologen nicht anwesend. Die kamen nicht, obwohl sie ja auch davon hörten. Also es kamen zu dieser Geburt sogar hochrangige Politiker aus dem Fernen Osten mit den Geschenken in die Hauptstadt Israels. Ja, wo denn sonst? Nach Jerusalem kamen sie, um den neuen König der Juden anzubeten. Es war ein Staatsbesuch. Diese Magier oder Magois, ja, wie sie genannt werden, waren diejenigen, die in der Zeit auch Könige kürten. Sie liefen nun durch die Stadt Jerusalem, durch die Hauptstadt Israels mit dem entsprechenden Prunk und Pracht. Sie wurden sicherlich von schützenden Soldaten begleitet. Sie kamen ja von außerhalb des Römischen Reiches, aus Persien. Das kleine Heer von Herodes war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gerade sehr eingespannt durch die ganze Volkszählung. Ja? Und nun so ein Staatsbesuch aus dem Fernen Osten. In Matthäus 2, Vers 3 heißt es, dass Herodes bestürzt war über diese Nachfrage nach dem neugeborenen König der Juden. Wir müssen wissen, dass Kaiser Augustus selbst hatte bei der Krönung von Herodes, als Herodes gekrönt wurde, diesem Herodes den Titel König der Juden gegeben. Denn er war ja ein Edomiter, also weitläufig verwandt mit den Juden. Nun sollte ein Thronfolger geboren sein. Das war für Herodes gefährlich. Herodes wollte dann klugerweise einen diplomatischen Weg gehen. Er hat freundlich gegenüber den Gästen, er war freundlich, aber wollte im Herzen diesen neugeborenen König der Juden umbringen. Von Herodes wissen wir, dass er ein grausamer Herrscher war und viele umgebracht hatte. Sogar aus seiner eigenen Familie, die ihn den Thron streitig machen wollten. Wer war Herodes? Herodes war, wie gesagt, ein Edomiter. Edomiter waren diejenigen, die von Esau stammten. Ein König und wurde als König über Israel, war da eingesetzt. Das verstanden gläubige Juden auch als Gericht über Israel. Wer war denn Esau? Esau, also diese Edomiter kommen ja von Esau. Nun herrschte jemand von Esau über Israel. Sollte nicht Jakob Israel eigentlich herrschen? In 1. Mose 25. Ja. Herodes hatte also eine Schreckensherrschaft über Israel. Er hasste Israel, um jedoch die religiöse Gunst des Volkes zu gewinnen, baute er den zweiten jüdischen Tempel zu einem prachtvollen Tempel aus. Also es waren geschickte Politiker, um irgendwie Frieden in seinem Land zu haben. Warum war jetzt diesem Herodes dieses Baby so gefährlich? Er erfuhr, dass eben dieses Baby und die Priester und Schriftgelehrten sagten, dass eben ein Baby kommen wird, der Messias sein könnte oder würde. Der zweite Punkt. Also wir sehen, die damalige Welt hatte es nicht bestritten, dass Jesus geboren wurde. Selbst die Gegner nicht. Ja. Das zweite sehen wir, die Geburt Jesu ist eine prophetische Erfüllung. Die allererste Prophetie auf Jesus steht schon bereits in dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, direkt nach der Erschöpfung, nach dem Sündenfall. Da sprach Gott zu Adam und Eva, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, da meint er die Schlange, dem Teufel, und der Frau, und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also nachdem die Menschen in Sünde gefallen sind, hatte Gott schon einen Erlösungsplan. Und er hatte es schon Adam und Eva, den ersten Menschen, verheißen, ein bestimmter Nachkomme wird kommen, der den Teufel besiegen wird. Sehr ungewöhnlich, der Same der Frau, ja, wie es hier verwendet wird. Aber hier ist es, hier sehen wir, Jesus Christus war nicht menschlich gezeugt worden, sondern durch Gott. Fragen wir uns nun, woher wussten jetzt die Magois, die Weisen aus dem Morgenland von Jesu Geburt? Zu der Zeit lebten noch viele Juden in Persien. Denn im Jahr 586 vor Christus wurden die Juden, also das Südreich Israels, ja von den Babyloniern in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Und ja, als dann Nebukadnezar den ersten jüdischen Tempel zerstörte. 70 Jahre später, nach dem Zerfall des Babylonischen Reiches, als die Meder und Perser das Babylonische Reich übernommen hatten und der große König Kores ermöglichte dann den Juden wieder zurückzukehren. Und dann wurde unter Nehemia, da hatten wir jetzt ja auch eine Predigtreihe, wieder neu der Tempel aufgebaut und die Stadtmauern aufgebaut. Aber dann um 500 vor Christus sind eben nur ein Teil der Juden zurückgekehrt. Viele lebten weiterhin in Babylon oder in Persien, in Susa und in den schönen Städten des Ostens, des Orients. Und hatten auch zum Teil hohe Ämter bekommen, wie wir wissen von einem Daniel, der hohes Ansehen im Persischen Reich hatte. Oder die Königin Esther. Ja. Es sind ja auch Bücher aus der Bibel dort entstanden, wie das Buch Daniel, Buch Esther oder der Prophet Hesekiel. Teilweise wurden die in Aramäisch geschrieben. Also man kann davon ausgehen, dass auch die Mosebücher in der Bibliothek der Meder und zur Verfügung standen. Was steht in 4. Mose 24, Vers 17? Da heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Das war viele Jahrhunderte oder 1500 Jahre vorher prophezeit. Was war das für ein Stern, den die Weisen sahen? Es war kein natürliches Ereignis. Es war ein sichtbarer Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Zur Zeit Moses führte das Volk Israel eine Wolkensäule tagsüber und eine Feuersäule während der Nacht. Es war die gleiche Herrlichkeit, die die Hirten erlebten auf dem Feld, als sie von Jesu kommen hörten. Habt ihr noch hier gesehen, das Bild, diese Herrlichkeit Gottes, die ihnen erschien? Die Schechina wird es auch genannt, die Wolkensäule. Die Wolkensäule, die dann später auch im Tempel, den Tempel erfüllte. Der Prophet Hesekiel berichtet davon in Hesekiel 10 und Kapitel 10 und 11, wie die Herrlichkeit Gottes wiederum aus dem Tempel wich, bevor dann Nebukadnezar den Tempel zerstörte. Gott damals verließ Gott Israels, weil sie ihn verlassen hatten, weil sie den lebendigen Gott verlassen hatten. Sie hatten anderen Göttern gedient und da hat Gott seine schützende Hand über Israel weggezogen. Und nun sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt nach Israel. Ja, ich möchte ein paar Verse noch lesen aus dem Propheten Daniel. Da heißt es in Kapitel 5, Kapitel 6, Vers 26. Daniel war ja ein Prophet und hatte eine hohe Position bei den Meder und Persern. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor, das ist mein Befehl, Vers 27, das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und wie gesagt, diese Weisen aus dem Morgenland kamen aus dem Gebiet. Und mit Sicherheit hörten sie und konnten das nachlesen, was Daniel einige Jahrhunderte zuvor geschrieben hatte. Ja, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird, lesen wir auch von Zeichen im Himmel, am Sternsystem. Mit gewöhnlichen astronomischen Sternen lässt sich dieses, was im Matthäusevangelium beschrieben wird, so nicht erklären, wie es die Weisen erlebten. Eine veröffentlichte babylonische Keilschrift von einem C. Rowlinson 1881, da kommen wiederholt Sätze vor wie, also der hat das 1881 entdeckt, diese Keilschrift. Da heißt es, dann wird ein großer König im Westland aufstehen, dann wird Gerechtigkeit, Friede, Freude in allen Landen herrschen und alle Völker beglücken. Ist es so wunderlich, wenn hier sich um ein echtes Wunder handelt? Verwundert uns das? Also selbst die Babylonier wussten das. Wenn nun Gott selbst das Licht erschaffen hat und jetzt selbst auf diese Erde kommt, sollte es dann nicht zu schwer sein, auch so ein Licht, mit so einem Licht die Geburt Jesu anzukündigen? Ja, damit komme ich auch zum letzten Punkt. Die Geburt Jesu ist ein außergewöhnliches Wunder. Matthäus beschreibt, dass Josef nicht sein irdischer Vater war, sondern nur sein Pflegevater. Da heißt es in Matthäus 1, Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Ja, merken wir? Und Gott musste im Traum einen Engel schicken, damit Josef bei Maria blieb. Denn, wie auch Leon schon zu Recht gesagt hat, es war eine Schande, als schwangere Frau unverheiratet zu sein. Ja. Ja, in Matthäus 1, Vers 23 bezieht sich die Prophetie auf den Propheten Jesaja. Da heißt es nämlich in Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und das wird ausdrücklich auch hier in der Weihnachtsgeschichte betont, dass Maria mit Josef bis zur Geburt eben keine sexuelle Gemeinschaft hatten. Und dass Maria mit keinem Mann, anderen Mann geschlafen hatte und dennoch schwanger war. Später allerdings sehen wir, dass Maria schon mit Josef geschlafen hatte und sie Kinder bekamen, noch andere Kinder bekamen. Ja. Denn da heißt es in Matthäus 13, das ist nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas. Also Jesus hatte Halbgeschwister. Aber diese Jungfrauengeburt war ein besonders deutliches Zeichen für das Kommen des messianischen Retters. Wenn es manche sagen, es sei, würde da stehen, würde eine junge Frau wird schwanger werden, aber das wäre nichts Außergewöhnliches. Könnte jedem passieren. Das ist das Normalste der Welt, dass junge Frauen schwanger werden. Ne? Vielleicht leider nicht mehr hier bei uns in Deutschland, aber das ist sonst das Übliche. Ja, also es war was Besonderes, dass es eine Jungfrau wurde, die schwanger. Was hat das jetzt für eine Bedeutung für uns? Und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Das größte Problem der ganzen Menschheit war die Verlorenheit, das Getrenntsein von dem lebendigen Gott. Es war die Sünde, die seit Adam alle Menschen vom lebendigen Gott trennte. Es gab seit dem Sündenfall keinen Weg, wie die Menschen von Gott gerecht werden konnten. Niemals sind die Menschen selbst in der Lage gewesen, zu Gott zu kommen. Jesus Christus wurde Mensch. Er kam in sein Eigentum. Damit meinte das Volk Israel. Doch die Seinen nahmen ihn nicht an. Wer ihn aber annahm, dem gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So heißt es in Johannes 1, Vers 12. Sehen wir, was das für ein Ereignis war. Auch ein Römerbrief wird geschrieben von, da wird gesagt, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe des Gerechten empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Einer hat gesündigt und die ganze Menschheit war danach in Sünde. Einer ist gekommen aus dem Himmel, der Gerechte, der sündlos war. Und wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Ja? Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ja, Jesus ist der Retter der Welt. Gott hat sich den Weg überlegt, durch das Volk Israel seinen Erlöser zu schicken. Aber diese Erlösung gilt nicht nur für Israel, sondern für jeden Menschen auf diesem Globus. Jesus sagte einmal zu der Samariterin, die Samariter waren ein verachtetes Volk, waren ein Mischvolk. Er sagte zu dieser Frau, dass der Messias eine jüdische Herkunft haben muss. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, sagte der Jesus Christus zu ihr. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Gott hat durch sein Volk Israel sich offenbart. Er hat Geschichte geschrieben mit diesem Volk Israel. Warum? Damit alle Nationen diesen lebendigen Gott Israels kennenlernen. Ja, und so hat Gott dann die Gemeinde geschenkt, die Kirche geschenkt, die dann an diesen Jesus glauben. Wenn wir jetzt hier das sehen, hier, wer die Zeitung liest, weiß, was geschieht. Wer die Bibel liest, weiß, warum es geschieht. Ich meine, gut, abgesehen davon, dass die Zeitung nicht immer alles richtig berichten oder wie auch immer. Aber lassen wir mal großzügig sein. Ja. Aber das, was wirklich um uns geschieht, warum wir manches hier erleben, was um uns geschieht, das erzählt uns die Bibel. Sie zeigt auf, dass letztendlich die gefallene Welt das Problem ist. Jesus kam für dich. Das ist die Freudenbotschaft von Weihnachten. Sie gilt für jeden. Micha 5, Vers 1 heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter tausenden Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Aus Bethlehem, dieser kleinen Dorf, was in der unmittelbaren Nähe von Jerusalem liegt. Dort wurde einst der König David geboren. Dort wurde die Rahel, die Mutter von Josef, beerdigt. Und Naomi, die Großmutter von David, kam nach Bethlehem. Ein völlig unbedeutendes Dorf, aber schreibt Weltgeschichte. Was bedeutet das für dich? Wer ist Jesus? Ja. Jesus, er ist nicht irgendein Retter neben so vielen, die man aufzählen kann. Und wie sagte er schon zu der Samariterin, entscheidend ist, dass ihr an den Messias glaubt, nicht an irgendjemanden. Ja? Viele versprechen ihr Heil, der Mohammed, Buddha oder sonst wer. Aber das sind falsche Propheten. Nur Jesus ist von Gott gekommen. Und merkt ihr jetzt, wie wichtig die Herkunft ist, dass Jesus tatsächlich von Gott gezeugt wurde? Er ist der lebendige Gott. Johannes 1 heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Manche denken, Gott ist fern irgendwo im Universum. Er hat vielleicht mal die Erde erschaffen und dann alles dem Zufall überlassen. Das ist falsch. Gott kam auf diese Erde und er hat seinen Plan offenbart, hier in diesem Buch. Und diese erfüllte Prophetien, wenn man die genauer studiert, da gibt es zigtausende. Da muss man sagen, dass das Buch ist geschrieben, die Prophetien geschrieben, lange bevor die Sachen sich ereigneten. Und das kann man heute auch durch Archäologie auch nachweisen, dass die Schriften vorher geschrieben wurden, bevor die Ereignisse stattgefunden haben. Also das, da ist mehr dran an diesem Buch. Ja, so wünsche ich dir, dass für dich auch Weihnachten ist. Dass sie erkennen, Jesus ist mein Retter und mein Erlöser. Und er hat auch mit dieser Welt einen Plan. Wenn wir das auch kaum erkennen, aber in der Bibel finden wir, warum was geschieht. Ja. Es ist spannend. Forscht gerne selber in diesem Buch. Jesus kam an Weihnachten für dich. Und wenn das historisch Fakt ist, dann können wir auch dem vertrauen, dass das, was noch nicht erfüllt ist in diesem Buch, dass es auch eintreten wird. Und vielleicht dauert das gar nicht mehr so lange. Ja, lasst uns an Weihnachten diese frohe Botschaft weitergeben. Jesus ist der Retter der Welt. Nicht irgendjemand, sondern er ist der Retter. Ja. Amen.